Die Leiden des jungen Franzi. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Napoleon Franz.
Zu Beginn der Folge möchte man anmerken, dass die Folge nichts für schwache Nerven ist. Wir reden über viel Grausliches, aber auch sehr Interessantes.
In unserer heutigen Folge behandeln wir eine Figur, die schon in einer anderen Folge erwähnt worden ist, nämlich in der Folge über die Marie-Louise.
Man muss sie opfern.
Eine meiner liebsten Folgen von uns.
Sehr informativ.
Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen älter inzwischen, ja. Aber nur immer eins von meinen Favoriten. Jedenfalls um ihren Sohn, den Napoleon Franz, geht's, der eben der Sohn von Napoleon war, dem Kaiser der Franzosen, und dem das Enkelkind von Kaiser Franz II. Ersten, der auch der Name Napoleon Franz.
Und wir starten zur Abwechslung nicht mit der Geburt, sondern schon ein bisschen früher, und zwar bei der Vorbereitung auf die Geburt von Napoleon Franz. Da wurde nämlich in Frankreich allerhand Personal eingestellt. Und das gliedert sich in weibliches und männliches Personal. Beim weiblichen Personal wurden eingestellt die Großkammerherrin Montesquieu und zwei Untergouvernanten, drei Gräfinnen, drei erste Frauen, drei Wiegefrauen, zwei Garderobenfrauen, zwei Garderobenmägde und folgende männliche Personen wurden eingestellt.
Nämlich ein Stallmeister, zwei Türsteher, zwei Garderobendiener, vier Kammerdiener, ein Haushofmeister, ein Truchsess, zwei Ärzte, von denen eben immer einer im Dienst war, zwei Kinderärzte, ein Impfarzt und die Amme wurde die 24-jährige
Marie-Victorine Auclair.
Ja, Gesundheit.
Und das ist schon allerhand Personal, wenn man denkt, für ein kleines Baby, was noch nicht einmal auf der Welt ist.
Ja, aber da merkt man eben Napoleon.
Wie sehr er sich auch auf das Kind gefreut hat.
Ja.
Darauf sind wir auch in der Marie-Louise-Folge kurz eingegangen, dass er davor immer mit den Kindern oder Kinderzeugen immer ein bisschen erfolglos war. Und jetzt mit der Marie-Louise hat es endlich geklappt. Und dann ist es natürlich verständlich, dass die Freude sehr groß ist und man da allerhand anschafft.
Nämlich und auch am Babyausstand.
Es wurden da angeschafft 504 Windeln, 240 Jäckchen, 312 Hemdchen, 144 Taschentücher aus rosa und blauem Satin, weil da wusste man ja noch nicht, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Und das alles hat über 40.400 Francs gekostet. Außerdem wurde eine Wiege aus geschnitztem Ulmenholz mit grüner Seide um 3.000 Francs eingekauft, die heute im Napoleon-Reichstadt-Museum in Fontainebleau steht. Und eine zweite Wiege hat er auch noch bekommen.
Eben von der Stadt Paris ist die geschenkt worden aus vergoldetem Silber. Und die findet man heute in der Schatzkammer in Wien.
Ja, also allerhand Ausstattung. Und dann war es auch schon langsam soweit, dass der kleine Napoleon Franz sich auf den Weg macht.
Am 19. März nämlich setzten bei unserer Marie-Louise die Wehen ein. Und es standen dabei sogar 22 Zeugen bereit. Die Geburt sollte sich verzögern, weshalb sich die Zeugen dann haben anderweitig beschäftigen müssen. Also die wurden dann halt einmal anheben im Gasthaus oder sich eben auch in Freudenhäusern vergnügen, was man eben alles so macht, wenn man auf eine Geburt wartet.
Wie schwer die Geburt war, haben wir auch in der Marie-Louise-Folge ein bisschen erörtert. Schlussendlich wurde der kleine Napoleon Franz dann am 20. März 1811 um 9.20 Uhr geboren. Es war eine Geburt in Querlage, die dann ganz kompliziert, da musste das Kind im Mutterleib gewendet werden und die Marie-Louise war da im vollen Bewusstsein und das waren unheimliche Schmerzen, die sie dadurch leiden musste, ganze 26 Minuten lang.
Mittels Zange und mit einem blauen Gesicht ist das Kind dann eben herausgekommen und 7 Minuten scheinbar tot auf dem Rücken gelegen, bis dann der Arzt
der Dr. Corisar
ihm fest auf den Rücken geschlagen hat. Und der, ein anderer Doktor mit dem schönen Namen
Dubois
flößte ihm Branntwein ein.
Ja, und die Großkammerherrin hat dann das Kind in warme Tücher gehüllt.
Und dann ja, hat er Lebenszeichen von sich gegeben.
Und der Napoleon voller Stolz hat das Kind in die Höhe gehalten und gerufen:
Das ist der König von Rom!
Und getauft wurde er dann eben auf den Namen Napoleon Franz Karl Josef. Und der Napoleon hat seinem Sohn dann natürlich auch gleich den ersten Titel mit auf den Weg gegeben, wie es ja oft so üblich ist.
Eben den König von Rom. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Titel, weil im Heiligen Römischen Reich, dem ja die Habsburger als Kaiser vorgestanden sind und eben der Opa vom Kleinen, dann Franz II., der dieses Reich ja 1806 aufgelöst hat, in diesem Reich war der König von Rom ein wichtiger Titel. Nämlich im Mittelalter der des Königs des Reiches, der dann eben vom Papst zum Kaiser hat erhoben werden können. Und dann in der Neuzeit, wo dann eben die Gewählten auch schon automatisch zum Kaiser worden sind, haben die Habsburger eben oft schon geschaut, dass der Thronfolger des Reiches oder der von ihnen designierte Thronfolger des Reiches in ihren Augen schon zum König von Rom gewählt wird, während der Kaiser eben noch gelebt hat. Also so war es beispielsweise beim Franz Stephan, beim Franz I., dem Mann von der Maria Therese und deren Sohn, den Josef II. Das heißt, wenn jetzt der Napoleon seinen Sohn zum König von Rom ausrufen lässt, dann hat das schon eine gewisse Konnotation. Und wo wir gerade schon von den Habsburgern geredet haben, unter den Zeugen bei der Geburt war auch der Bruder vom Opa, der Erzherzog Ferdinand, auch Großherzog der Toskana, dort glaube ich der Ferdinand III. Ich nenne ihn gern den Toskana-Ferdl, aber
jeder wie er will.
Jeder wie er will. Und der hat eben gesagt, der Kleine sieht wie das Leben aus und könnte nicht gesünder und schöner sein, als er ist.
Nach dieser doch eher hektischen und schmerzhaften Geburt hat dann der Kleine eine Nottaufe erhalten. Und auch ganz lustig, dass die Unteroffiziere der Garde haben sich die Schnurrbärte abgeschnitten, voller Ehrfurcht, um aus den Haaren einen Kopfborst für ihn anfertigen zu lassen.
Die Marie-Louise schreibt nach der Geburt an ihren Vater einen Brief und der liest sich so:
Ich unterfange mich, Ihnen das Porträt meines Sohnes zu schicken. Es sieht ihm sehr ähnlich, ohne geschmeichelt zu sein, und Sie werden sicher finden, dass es auch dem Kaiser recht ähnlich sieht. Er ist unendlich stark für 5 Wochen und trägt schon seinen Kopf ohne Polster. Wie er auf die Welt kam, wog er 9 Pfund und hatte 20 Zoll in der Länge. Er ist auch recht gesund und ist den ganzen Tag im Garten. Der Kaiser gibt sich erstaunlich mit ihm ab. Er trägt ihn auf dem Arm und ist wirklich kindisch mit ihm. Er will ihm auch schon zu essen geben, welches ihm aber übel anschlägt. Da geht jetzt vielleicht auch die ganz besondere Beziehung hervor, die der Vater Napoleon eben zu dem Kind hatte. Was man ihm vielleicht jetzt auch nicht so zugetraut hätte. Aber da muss ich noch einmal auf die Marie-Louise-Folge verweisen, weil man da auch sehr viel über den Alltag der jungen Familie auch erzählt haben.
Im Mai 1811 hat er dann bereits die Pockenimpfung in beide Arme erhalten und das vor dem gesamten Hof. Ich schätze mal, dass es auch dazu gedient hat, um jetzt einfach solche Impfungen populärer zu machen.
Bestimmt, ja.
Und der Arzt hat relativ viel Geld dafür bekommen.
Ja, nämlich 6.000 Francs.
So, wir springen in die Zukunft, ins neue Jahr 1812. Das sagt die Marie-Louise.
Über ihren Sohn, nämlich dass er täglich schöner, kräftiger wird, dass er schon Zähne hat, dass er schon Mama und Papa sagen konnte, aber dass er ansonsten einen eher geringen Wortschatz hatte.
Wo so wartet man auch.
War noch ein kleines Kind.
Ja. soll der König von Rom gleich Latein sprechen.
Naja, fast. Nämlich mit 16 Monaten hat er nämlich schon einen geografischen Unterricht an einem Globus erhalten. Er ist außerdem schon in den Religionsunterricht eingeführt worden, mit so Bildern, die man an die Wand projiziert hat.
Ja.
Auch ganz interessant.
Dabei war das sonst relativ bürgerlich eigentlich, wie er da erzogen worden ist. Gut, während der Napoleon auf Kriegszügen war, erstattet die Marie-Louise ihm regelmäßig Berichte von seinem Sohn. Und da schreibt sie zum Beispiel:
Dein Sohn ist übrigens sehr nett gewesen. Ich solle dir mitteilen, dass er seinen Spinat ordentlich gegessen hat. Für dich ist dies nichts Besonderes, für ihn aber ist es ein Ereignis, da er seinen Widerwillen dagegen überwunden hat. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das schon so früh eine solche Vorliebe für militärische Dinge hat. Er hat wirklich viel von dir, aber ich glaube nicht, dass er dich jemals erreichen wird.
Also, und bei dem, was wir in der Marie-Louise-Folge geredet haben, könntest du das vielleicht durchaus sogar ernst meinen.
Ja.
Man wird sicher auch ein bisschen Schmeichelei dabei sein.
Ja, natürlich.
Aber die haben sich ja echt gut verstanden, die beiden.
Man darf ja nicht vergessen, dass sicher von beiden Seiten eine sehr große Zuneigung da war. Mhm. Und dass dann eben das gemeinsame Kind, also der Napoleon Franz, dieses Glück sicher perfekt gemacht hat. Und dass da relativ viel Verbundenheit, Zuneigung mitschwingt in den Worten, auf jeden Fall.
Ganz sicher. Also wir haben gerade gehört, dass der Kleine schon sehr früh irgendwie militärbegeistert sein soll. Und das hat man dann auch daran bemerkt, dass er mit 3 Jahren öffentlich in der Uniform der Nationalgarde anwesend war und bei den Militärparaden zu Ehren seines Vaters einfach in die Menge gerufen hat, dass er seinen Vater mit dem Säbel verteidigen wolle. Aber diese Paraden haben ihn emotional immer sehr, sehr aufgeregt.
Ja, verständlicherweise. Ich meine, das ist ein 3-jähriges Kind, das da herumrennt, von Menschenmassen bejubelt wird wahrscheinlich. Das kann er damit gar nicht umgehen noch.
Und darum schreibt er auch die Marie-Louise:
Er war den ganzen Tag über ein schlimmer Junge. Wenn es eine Parade gibt, kann man mit ihm nicht fertig werden. Er geht zu spät ins Bett, ist für den Rest des Tages übler Laune und schlägt alle Leute.
Also er hat dann wirklich Tobsuchtsanfälle, war schnell aggressiv, war mit den Gläsern bei Tisch. Allerdings wurde er dann auch nicht so richtig erzogen, nicht ermahnt, und man ließ ihn halt sehr viel durchgehen. Da sagt die Marie-Louise:
Er entwickelt sich zu einem echten Wildfang, aber er hat ein goldenes Herz. Er ist den ganzen Tag entsetzlich eigensinnig gewesen. Wir haben ihm aber nicht nachgegeben und er musste schließlich gehorchen, nachdem er viele Ungezogenheiten gesagt hatte. Am Abend versprach er, brav zu sein. Dieses Kind hat wirklich ein gutes Herz.
Also ist es dann doch gelungen.
Naja, schauen wir mal dann in die Zukunft. Spoilerwarnung.
Und dann geht's schon langsam mit dem Napoleon bergab. Also wir waren gerade bei 1812. 1813 haben wir die Völkerschlacht bei Leipzig, die bekannte. Und dann am 13. März 1814 die Schlacht bei Paris, wo eben Napoleon verliert und Paris von Russland und Preußen belagert wird. Napoleon dann eben die Unterstützung in der Politik und in der Armee verliert und sukzessive dann der Vertrag von Fontainebleau zwischen Frankreich, Österreich, Russland und Preußen ausverhandelt wird, der dann eben Napoleon auf den französischen und italienischen Thron verzichten lässt. Was es mit dem italienischen Thron auf sich hat, haben wir ja auch schon in einer Folge behandelt.
Nämlich die gefährlichste Frau gegen Napoleon, die Marie Carolina.
Und Napoleon wird zum Fürsten von Elba. Elba wird, also diese Insel wird zum eigenen Fürstentum. Sie war zuvor ein Teil des Großherzogtums Toskana. Marie-Louise wird die Herzogin von Parma werden. Diese regieren, da haben wir eben auch einiges in der Folge erzählt. Der Napoleon Franz soll nur Erbe der Mutter werden, wobei das dann natürlich später dann auch wieder davon abgekommen ist. Es sind Renten vereinbart worden für Napoleon, seine Mutter und seine Geschwister. Also das war dann eben diese Zeit, die, ja, diese Zeit dazwischen drin, später ist dann Napoleon dann ja wiedergekommen, bis dann eben in Waterloo besiegt worden ist. Jedenfalls hat jetzt dieses Exil vom Napoleon natürlich auch etwas für Napoleon Franz bedeutet, nämlich,
dass er und seine Mutter sich von Napoleon verabschieden mussten und dann schon langsam daran denken mussten, vielleicht, dass es besser wäre, wenn sie nach Wien gehen würden.
Währenddessen erfindet dann Napoleon Franz ein neues Druckmittel, um seinen Willen durchzusetzen.
Und zwar die Krankheit. Es ist überliefert, dass er am 19. Februar im Jahr 1814 leichtes Fieber und Schnupfen hatte. Später hatte er dann Zahnschmerzen. Und er schreibt dann die Marie-Louise, dem fernen Napoleon:
Dein Sohn umarmt dich. Es geht ihm gut, obwohl er gesagt hat, er leide an Zahnweh, sind wir draufgekommen, dass er sich sehr oft beklagt, ohne ernstliche Schmerzen zu haben. Seitdem ich ihm aber erklärt habe, dass das Ausgehen sehr schädlich für seinen Zustand sei und man ihm dieses Vergnügen entziehen müsste, ist sein Übel mit einmal verschwunden und heute Abend ist keine Rede mehr davon.
Also da merkt man schon, dass er so ein bisschen getrickst hat und auch ein bisschen versucht hat, mit allen Mitteln Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, in welcher Form auch immer. Es ist dann so, dass am 10. April der Kaiser Franz, also der Vater von der Marie-Louise, der Opa vom Napoleon Franz, nach Paris reist und dort auch seinen Enkel zum ersten Mal persönlich sieht.
Und da gibt es ein Zitat vom österreichischen Kanzler Metternich, dem legendären, der sagt: Der König von Rom, der Prinz von Parma, ist ein sehr hübsches Kind. Er gleicht seiner Mutter wie ein Tropfen Wasser dem anderen und hat nichts von seinem Vater. Er ist ein sehr gutes Kind und in jeder Beziehung liebenswert. So ganz spannend eigentlich, wie er immer unterschiedlich beschrieben wird.
Ja, also ich denke, bei Metternich schwingt vor allem das mit, dass er dem Napoleon ja nicht so gut gesinnt war. Und natürlich beschreibt er dann auch das Kind eher nicht so wie der Vater, oder? Ist ja ganz logisch. Also man dreht sich so, wie man will eigentlich.
Das stimmt, ja. Und wir haben noch ein Zitat von der Kaiserin Maria Ludovica, die sagt:
Der Luise, ihr Sohn, ist ein auffallend hübsches Kind. Sein Anblick machte mir einen peinlichen Eindruck, da er das Gepräge seines Vaters in sich trägt. Ich wollte, es wäre ein Mädchen.
Und der Erzherzog Johann, der Bruder von Kaiser Franz, sagt:
Ein hübscher Knabe, blond, blauäugig, aber des Vaters Gesicht, Blick, Trotz, Geist und Seele. Wenn er gut erzogen wird, da kann daraus etwas werden.
Also
sehr gegenteilige, ja, Meinungen vom Aussehen.
Ja.
Ja, aber wir schauen uns auch gerade ein Bild an vom Napoleon Franz und da muss ich wirklich sagen, dass er schon ziemlich fesch ausschaut. Also das werden wir auch dann später noch sehen bei den Zitaten, wie die dann sich so anhören. Also die gehen dann auf eine ganz andere Linie. Aber
wie, der ist ja schon ein bisschen älter halt.
Wie immer haben wir sehr, sehr schöne Bilder von in der Folge vorkommenden Personen auf Facebook und Instagram. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, von was wir da eigentlich reden, wenn wir Nasen und Gesichtszüge, Münder und Wangenknochen beschreiben, dann am besten kurz reinschauen.
Ihr könnt sich dort an seiner Feschheit ergötzen.
Aber wir haben auch eine objektive Beschreibung, wie er ausgesehen hat. Und zwar ist die von den Polizei- und Grenzstellen herausgegeben worden, als Mutter und Sohn gemeinsam nach Wien gereist sind. Und diese Reise hat selbstverständlich eine größere Gefahr dargestellt und deswegen wollte man eben mit diesem Steckbrief ein bisschen, ja, Sicherheit schaffen.
Also wir alle wissen, wie der ausschaut, der da zu beschützen ist. Und dort heißt's: Dasselbe ist 2,5 Schuh,
also 79 cm
hoch und etwas untersetzt. Er hat ein sehr glattes, schön weiß und rot gefärbtes Gesicht, volle Backen, blaue, etwas tief liegende Augen und eine kleine, aufgestülpte Nase mit weiten Nasenlöchern, einen kleinen Mund mit wenig aufgeworfenen Lippen, in deren Mitte ein Grübchen befindlich. Sehr weiße Zähne, lange, dicht blonde Haare, welche am Scheitel geteilt sind und ringsherum in starken Locken bis an die Schultern herabhängen.
Das ist eben die objektive Beschreibung von dem vierjährigen Napoleon Franz.
Genau, also die Marie-Louise und der Napoleon Franz gehen jetzt nach Wien und da sagt dann Napoleon, und ich wollte lieber, dass man meinen Sohn erwürgt, als ihn jemals in Wien als österreichischen Prinzen zu sehen.
Ja, also dem Napoleon ist das da voll gegen den Strich gegangen, dass die da nach Wien abhauen, aber es war in zu dem Zeitpunkt mit allem, was rundherum los war, für die beiden sicher die beste und sicherste Lösung.
Ja. Und es gibt da noch so ein Zitat vom Napoleon, wo man vielleicht ein bisschen rätseln kann, was es bedeutet. Da sagt er, mein Sohn wird österreichischer Erzherzog, vielleicht ist das mehr als der Thron Frankreichs. Am 21. Mai erreichen sie dann Wien. Da heißt's:
Der kleine Prinz, der die Sympathien des Publikums so rasch erworben hat, es wird nicht so bedauert, wie dass der Kaiser Napoleon sein Vater ist.
Also man merkt, dass das eben ein sehr großes Stigma eigentlich war, dass da jetzt der Erzfeind oder ehemalige Erzfeind dieses Reiches eben der Vater von dem ist.
Der ja so lieb ausschaut und so eine herzige Art hat. Und das soll der Sohn vom Antichrist sein, wie der Napoleon bezeichnet wurde.
Und darum verschafft man jetzt dem Napoleon Franz praktisch einen neuen Namen. Also er soll dort in Wien nicht mehr als der König von Rom firmieren, sondern bekommt den Titel Herzog von Reichstadt. Und das ist eigentlich auch wieder ganz interessant, weil Reichstadt ist eben ein böhmisches Herzogtum, das eben zuvor in der Toskana-Linie war, also Großfürsten der Toskana, Herzöge von Salzburg, die waren eben damit bedacht. Aber selbst die waren nicht die, die das ursprünglich inne gehabt haben. Das war eigentlich auch nur ein relativ kurzer Zeitraum. Davor hat es der Herzog von Bayern als Lehen bekommen. Und wie der dann eben zum König von Bayern erhoben worden ist, hat er eben auf diese böhmische Herrschaft als Bedingung verzichten müssen. Und auch ganz interessant ist, auf wen dann, also es war dann ja kein Lehen mehr, aber wer dann eben nach dem Napoleon Franz diese Herrschaft eben übergehabt hat, nämlich der Kaiser Ferdinand I., der Gütige, also der Onkel vom Napoleon Franz, nachdem dieser dann nach der 1848er Revolution abgesetzt worden ist und sich dann eben nach Böhmen zurückgezogen hat.
Ja, mit diesem neuen Titel, den er jetzt da bekommen hat, beginnt für ihn auch ein neues Leben am Wiener Hof. So hat er jetzt eben einen neuen Erzieher auch bekommen, nämlich den Moritz Graf Dietrichstein.
Das war ein steifer, unnahbarer Mann, würde man sagen, mit dem der Napoleon Franz nie so wirklich warm geworden ist.
Und der Erziehungsplan vom 30. Juni 1815 besagt:
Es ist notwendig, alles auszuschalten, was ihm an das Dasein erinnern kann, das er bis jetzt geführt hat. Es könnte sein, dass er eines Tages mit Bedauern an das Dasein denkt, das er hätte führen können. Es scheint mir, dass der Prinz als Österreicher der Abstammung nach betrachtet und auf deutsche Art erzogen werden muss.
Also man sieht, dass der Dietrichstein alles Französische
austreiben wollte,
kritisiert hat und unter anderem auch den starken weiblichen Einfluss in seinem Umfeld kritisiert hat. Da kommt für mich so ein bisschen der Vergleich auch wieder mit dem Rudi auf, der ja auch eher militärisch gedrillt werden sollte, also dass man einen echten Mann aus ihm macht und ja, da allerhand von ihm verlangt hat. Und so kommt mir das jetzt auch beim Napoleon Franz etliche Jahre vor dem Rudi vor, dass man alles, was weiblich ist, alles, was weich ist, dass man das ihm wegnehmen will.
Und der Napoleon Franz entwickelt dann auch starke Trotzreaktionen. Er weigert sich zum Beispiel die Prozedur, dass ihm jeden Abend 40 Lockenwickler in die Haare geflochten werden, denn er wollte dann auch nicht wie so ein Mädchen halt aussehen. Und Anfang September bekam er dann noch einen zweiten Erzieher dazu.
Den Johann Baptist von Foresti. Und zudem war dann die...
Zudem hat er eigentlich mehr Vertrauen aufbauen
Beziehung
können,
oder? Auch sehr viel besser als zum Dietrichstein. Und da hat er dann als Kleinkind schon sehr viele Fragen nach seiner Herkunft und nach seinem Vater gestellt. Und das war, also wenn man sich da diese überlieferten Konversationen ansieht, war das eigentlich belustigend und sehr traurig zugleich.
Ja.
Da fragt er nämlich zum Beispiel, wer war der Kaiser in Frankreich?
Das war ihr Vater, der infolge einer unglücklichen Neigung für den Krieg Krone und Reich verloren hat.
Ist mein Vater, der so viel Unheil angerichtet hat, ein Verbrecher?
Nicht von uns hängt es ab, ein Urteil über ihn zu fällen. Lieben Sie nur weiter Ihren Vater und beten Sie für ihn.
Ja, also man konnte mir da jetzt auch nicht so Auskunft geben und es wurde dann auch allen verboten, über Frankreich und über alles Mögliche, was mit Napoleon in Verbindung steht, komplett zu ignorieren und das auch nicht mehr zu erwähnen.
Man hatte dann auch sogar bei den Spielzeugen das N entfernt und die Adlersymbolik, die französische, nicht?
Ja, genau. Also mit 5 Jahren hatte er nämlich noch sein französisches Personal. Und da war dann das nächste Problem, was der Dietrich Stein vor allem gesehen hat, dass er deshalb kaum Deutsch gesprochen hat Wiener Hof, sondern sich nur in Französisch unterhalten hat. Und da war dann eben seine Lösung die Entnapolisierung. Also alles, die gesamte Umgebung von ihm wurde komplett ausgewechselt. Also die ganzen Kleider und aus der Wäsche ließ man dann das N, eben wie du gesagt hast, durch ein F ersetzen für Franzi, was dann auch fortan sein Spitzname am Wiener Hof war. Und das hat man da eben ersetzt und auch alle Spielsachen aus Frankreich mit einem N oben oder mit einem Adler abgedruckt, die wurden auch konfisziert vom Dietrich Stein.
Und er hat dann auch einen dementsprechenden Spielgefährten am Wiener Hof gefunden, nämlich den Sohn von Metternich.
Dem Viktor, der 8 Jahre älter war.
Und dazu heißt's, er war bereits mehrmals dort und der Knirps scheint ihn sehr zu mögen. Zum Abschied sagt er immer, ich hoffe, Monsieur Metternich, dass Sie wieder mit mir spielen wollen. Viktor erzählt, er wäre sehr liebenswürdig und artig. Der Kleine hat 4 fast lebensgroße Pferde und goldenes Spielzeug.
Ja, und so artig er da jetzt mit seinem Spielgefährten umgeht, so unartig ist er dann aber im Unterricht und generell im Umgang mit seinen Erziehern. Also da legt er vor allem sehr aufsässiges Verhalten an den Tag. Und ein Zitat von Napoleon Franz über seine Erzieher lautet zum Beispiel:
Wenn ich einmal erwachsen bin, werde ich meinem Großvater befehlen, sie in Ketten zu legen. Und wenn er mir nicht gehorcht, werde ich mit ihm Krieg führen, aber nicht mit Waffen aus Karton, sondern mit den Italienern.
So schaut's aus.
Ja.
Konversation jetzt direkt zwischen dem Großvater, dem Kaiser Franz, und dem 8-jährigen Napoleon Franz, da zeigen sich eben auch wieder Parallelen zu der Konversation mit seinem Erzieher von früher. Da heißt es nämlich:
Dein Vater ist eingesperrt.
Warum ist er denn eingesperrt?
Weil er nicht gut getan hat und wenn du nicht gut tust, wirst halt auch eingesperrt. Ja, Der Kaiser Franz sagt halt, wie es hieß. Ne?
Der Kaiser Franz, man muss sich das jetzt so als mit Ur-Wiener Dialekt gesprochen vorstellen. Er sagte zum Beispiel auch, das war kein Gurda. Das ist vielleicht auch ganz berühmt, dieser Satz über den Napoleon.
Dann kommt bald einmal die Abreise von der Marie-Louise nach Parma.
Das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für den kleinen Napoleon Franz.
Und sie, um es ihm leichter zu machen,
hat sie sich nicht einmal verabschiedet.
Tolle Sache, oder? Und der Napoleon Franz hat sich da natürlich auch nicht ausgekannt und zeigte seine Trauer eben mit Wutausbrüchen und Tobsuchtsanfällen und hat eben sich auch ein bisschen an den Erziehern ausgelassen. Unterschreibt dann der Erzieher Dietrich Stein an die Marie-Louise:
Gleichgültigkeit, Leichtsinn und Zerstreutheit sind seine Hauptfehler. Sie sind eine harte Probe für unsere Geduld, die wir dennoch nicht verlieren werden, aber sie machen unsere Bemühungen oft ergebnislos. Ich habe bei Hof den Ruf, ängstlich zu sein, wenn ich mit dem Prinzen bin. Aber wie sollte ich es nicht sein? Am meisten aber zu befürchten ist seine Gefühllosigkeit, der unwiderstehliche Hang zu widersprechen und die große Leichtigkeit, mit der er schlechte Gewohnheiten annimmt.
Das geht dann sogar so weit, dass in der Studierschule morgens bis abends Krieg herrscht. Und der Dietrich Stein lässt dann im April 1820 bei der Marie-Louise die Erlaubnis einholen, den Kleinen eben mit der Rute züchtigen zu dürfen.
Und die Mutter schreibt dann einen Brief an den Napoleon Franz und daraufhin hat dann der Napoleon Franz sie beschworen, dass er jetzt von diesem Moment brav sein wird und eben mit dem Gedanken, dass er sie nächsten Sommer wiedersehen werde, wenn sie ihn besuchen kommen würde.
Er hat sich dann aber dennoch sehr viel einfallen lassen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. So hat er zum Beispiel Albträume vorgetäuscht oder gesagt, dass die ihm entplagen würden und erfand eben Gespenster, um seine Erzieher zu beängstigen.
Und gleich wie damals, wenn wir uns erinnern an den Fall mit den Zahnschmerzen, die er da nur vorgetäuscht hat, hat er jetzt dann plötzlich zu hinken begonnen, wenn er gemerkt hat, dass die Erzieher da auf seine Schauergeschichten nicht mehr reinfallen. Es hat dann eine ärztliche Untersuchung gegeben, die natürlich nichts ergeben hat, und ihm wurden dann heiße Bäder und Bettruhe verschrieben. Das ist ihm dann aber sehr schnell wieder langweilig geworden und deshalb hat er dann das Hinken auch aufgegeben.
Und somit ist er dann weiterhin unterrichtet worden in relativ vielen Dingen, nämlich in Latein, Griechisch, Italienisch, Mathematik, Grundlagen der Strategie, Physik, Chemie, Naturkunde, Französisch und dann natürlich noch Religion.
Interessant ist auch, wie ich vorher erwähnt habe, dass er am Anfang nur Französisch gesprochen hat und kaum Deutsch. Aber mittlerweile, nach dieser Entnapoleonisierung, hat er kein Französisch mehr gesprochen.
Jeden Tag in der Früh hat er gute Vorsätze, brav zu sein, dann heruntergebetet.
Da sagt er zum Beispiel: Ah, ich will gut lernen, da ich vernünftig werden muss. Und in der Zwischenzeit passiert es, dass der Napoleon, der Vater, verstirbt. Und jetzt ist es so, dass dem Napoleon Franz im Unterricht am Wiener Hof von seinem Vater erzählt werden darf.
Nämlich vor allem auch, dass der Größenwahn Schuld am Tod von Napoleon war.
Und vor allem an seinem politischen Scheitern auch. Und militärischem Scheitern. Aber dennoch hat der Napoleon Franz sich sehr gut an seinen Vater erinnern können und hat sich auch immer mehr für sein Schicksal interessiert, besonders auch für die Zeitgeschichte und alles, was eben irgendwie mit Napoleon zu tun gehabt hat, hat er alles drüber gelesen und hat auch die Memoiren von den Männern, die den Napoleon nach St. Helena begleitet haben, studiert unter anderem auch die von dem Leibarzt von Napoleon. Er war deshalb auch überzeugt, dass ihm die gleichen Leiden plagen, wie sie schon seinen Vater geplagt haben. Nämlich ist da die Rede von Flechte, also dieser Hauterkrankung, und auch von einem Magenkarzinom. Also es wirkt schon so, dass er so ein bisschen sehr nachgeeifert hat nach seinem Vater und ihm alles Wissen sich aneignen wollte und dass das fast so ein bisschen, ja, verrückt war. Wie erwähnt, der Napoleon stirbt am 5. Mai 1821 und da hat der Napoleon Franz sehr erschreckend reagiert, wenn man bedenkt, dass er seinen Vater eigentlich seit 8 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und das letzte Mal, wo er ganz ein kleines Kind war, da schreibt nämlich der Foresti, also der zweite Erzieher, über den Napoleon Franz.
Ich sah mehr Tränen fließen, als ich mir von einem Kind erwartet hätte, welches seinen Vater nie gesehen, nie gekannt hat. Dann gibt es noch einen Brief von der Marie-Louise an den Napoleon Franz, in dem sie schreibt:
Ich habe gehört, mein lieber Sohn, dass du sehr betrübt warst über das Unglück, das uns beide trifft. Und es ist mir, ich fühle es, ein rechter Trost, an dich zu schreiben und mit dir davon zu sprechen. Gewiss hast du einen ebenso tiefen Schmerz empfunden wie ich, denn du wärst undankbar, wenn du vergessen könntest, wie viel Liebe und Güte er dir als Kind entgegengebracht hat. Du musst dich bemühen, seine Tugenden nachzuahmen und die Klippen, an denen er gescheitert ist, zu vermeiden. Mein größter Trost ist der Gedanke, dass wir beide unter dem Schutz deines Großvaters stehen, der uns nie im Stich lassen wird. Es liegt an dir, die Menschen zufriedenzustellen, welche dich erziehen, die unendliche Güte verdienen, mit welcher mein Vater und die Kaiserin dich fortwährend überhäufen.
Also in den Briefen, oder genauer gesagt beim Prozess des Schreibens der Briefe, ist ja ganz spannend, dass die Erzieher ja gemeint haben, dass der Napoleon Franz nicht in der Lage gewesen sein soll, 2 Zeilen fehlerfrei zu schreiben.
Ja, auch bei seiner eigenen Unterschrift hat er oft Fehler gemacht. Also heutzutage würde man das fast mit Legasthenie diagnostizieren.
Ja. Ich glaube auch, dass er von dem, was vorher war, das wirkt schon ein bisschen nach ADHS, oder?
Aber natürlich waren das damals alles Verfehlungen, die, wo er eben übelst bestraft wurde von den Erziehern. Also die haben ihn da Seiten und seitenweise Sachen schreiben lassen und immer wieder, weil er sich einfach nicht merken konnte.
Ja, die Marie-Louise baute sich in der Zwischenzeit abseits vom Wiener Hof, wie gesagt, sie regierte jetzt Parma, eine zweite neue Familie auf mit Ehe und eigenen Kindern, die sie dem Napoleon Franz verheimlicht. Napoleon Franz lebt stets im Glauben, wieder mit seiner Mutter irgendwann vereint zu sein. Jedes Mal sind es herzzerreißende Abschiedsbriefe. So schreibt er zum Beispiel:
Liebe Mutter, ich getraue mich kaum, von dem Schmerz zu sprechen, den mir die neue Trennung von Ihnen verursacht, weil ich sonst besorgen müsste, gar nicht schreiben zu können. Oh, wie kann ich schon nicht die Zeit erwarten, wo ich Sie wiedersehen werde. Indes, wann ich den Unterschied von 2 Jahren und 12 Stunden betrachte, denn in so langer Zeit werde ich Sie wiedersehen und vor so kurzem ich Sie noch, so wird mein Schmerz doppelt.
Der erste Besuch der Mutter war dann im wirklich erst 1823 für einige Monate und dann erst wieder 1826.
Ja, generell ist zu sagen, dass die Marie-Louise sich immer groß angekündigt hat, dass sie dann und dann kommt. Jetzt aber auch nicht alle paar Monate, sondern da geht es wirklich um Zeitspannen von mehreren Jahren. Und diese Termine, die sie da so angekündigt hat, auf die sich der kleine Franzi so gefreut hat, wurden dann immer wieder um weitere Jahre verschoben, weil die Mutter da gerade wieder ein Kind gekriegt hat, weil sie schwanger war, weil sie eine Fehlgeburt hatte, weil sie irgendwas anderes Wichtiges machen musste. Und natürlich jede dieser Absagen hat den Napoleon Franz irrsinnig hart getroffen.
Ja, und auch umso ärger, wenn man bedenkt, wenn er dann erst später erfahren wird.
Warum eigentlich? Was eigentlich der wahre Grund ist.
Ja. Nämlich so, die politischen Dinge werden vielleicht noch verständlich sein für ihn, aber dann, dass dann da eigentlich zwei Ehen dann noch von ihr waren und halt
unzählige Kinder, weitere Kinder, ja.
Dann gibt es eine Beschreibung.
Ja, und da, also wenn man sich den Charakter anschaut vom Napoleon Franz, da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich der beschrieben wurde. Also je nachdem, wer ihn da beschreibt. Also da gibt es auf der einen Seite die ganze Gesellschaft vom Wiener Hof. Die sagt mal, er ist so charmant und herzlich. Aber sein Erzieher, der Dietrich Stein, hat ihn immer als faul, aufsässig und kaltherzig beschrieben.
Im Familienkreis war aber dennoch gut eingegliedert und bei den anderen Habsburgern, ich sage jetzt anderen Habsburgern, weil ja irgendwie ist er ja doch zum Habsburger gemacht worden, sehr beliebt. So gibt es dann eben auch diese Freundschaft mit den 9 Jahre älteren, also 15-jährigen Franz Kadel.
Das ist nämlich sein Onkel, also der Bruder von der Marie-Louise.
Und der Vater vom Kaiser Franz Josef dann.
Mhm. Den hat er nämlich 1814 noch als Gassenjungen bezeichnet. Aber mittlerweile haben die sich sehr gut angefreundet, die zwei. Ganz lustig ist auch, dass der Franz Karl, dem, wie schon erwähnt, dem 9 Jahre Jüngeren, viele Schimpfwörter beigebracht hat.
Vor allem ein Wort, nämlich Scheißen.
Und das hat er immer in jeder Situation verwendet.
Da gibt es dann auch das Zitat.
Franz Karl bringt ihm die unmöglichsten Sachen bei. Er hat ihn gelehrt, dass er zu seinen Erziehern, wenn sie ihn zurechtweisen und ihm dies nicht passt, Scheißen sagen soll. Dietrich Stein tadelte ihren Sohn, der ihm darauf die Zunge zeigte und Scheißen sagte. Er wurde eingesperrt und nicht gewagt, bei seinem Großvater zu dinieren.
Also das ist relativ witzig zugegangen oder auch nicht. Aber wenn wir jetzt schon beim Franz Karl sind, ist es so, dass ja bald seine Ehefrau, die bekannte Erzherzogin Sophie von Bayern, eben am Wiener Hof 1824 eintrifft. Da war der Napoleon Franz 13 Jahre alt und die haben eine wirklich sehr gute Beziehung zueinander.
Ja, vor allem ist sie auch sehr oft ihn besuchen gekommen und sie haben eben sehr, sehr viele Sachen gemeinschaftlich verbracht.
Sehr viel unternommen und es ist das Gerücht umgegangen, dass einerseits der Franz Josef, aber andererseits auch der Maximilian, also der Bruder von Franz Josef,
der Ferdinand Max, ja, das leibliche Kind von Napoleon Franz sei. Also beim Franz Josef wurde das Gerücht dann aber schnell wieder verworfen, weil er Franz Josef so gar keine Gemeinsamkeiten mit dem Napoleon Franz dann aufgewiesen hat.
Aber beim Ferdinand Maximilian, der ja später der Kaiser von Mexiko werden wird, auf die Initiative von Napoleon III. Hin.
Alles nachzuhören in unserer allerersten Folge Schüsse in Mexiko.
Ja, da wird es noch später eine historische Rolle spielen, auch noch im 20. Jahrhundert, wo wir dann aber später noch hinkommen werden. Jedenfalls kann man sagen, dass der Napoleon Franz auch mit dem Franz Josef spielt.
Der hatte nämlich auch wieder Napoleon Franz als kleines Kind blonde Locken und ein sehr rosiges Gesicht.
Und der Napoleon Franz sagt über den Franz Josef:
Er sieht aus wie Erdbeergefrorenes mit Schlagobers. Und da gibt es auch das bekannte Gemälde von Johann Ender. Das zeigt nämlich den Napoleon Franz mit dem Franz Josef als Kind auf seinem Schoß sitzend. Das haben wir dann vielleicht auch auf Instagram für euch. Mhm. Und alles, was wir jetzt gleich noch besprechen über die schwere Krankheit, die der Napoleon Franz eben jetzt dann durchleben muss. Da muss man sagen, das grenzt wirklich an ein Wunder, dass er den kleinen Franz Josef nicht angesteckt hat bei so viel Nähe und ja, Hautkontakt.
Man sieht also, er wächst da auf unter den Habsburger Kindern und wie auch alle anderen Erzherzöge, alle männlichen Habsburger Kinder, muss er auch ein Handwerk erlernen. Und wie der Großvater wird er eben Gärtner. Und das bereitet ihm auch ein Leben lang Freude. Und da schreibt er dann seiner Mutter:
Ich arbeite sehr oft im Garten mit meinem Großvater, wo es jetzt immer viel zu tun gibt.
Der hat sogar seinen kleinen Garten in Schönbrunn gehabt und dort baut er auch ein kleines Blockhaus namens Robinson-Höhle des Herzogs von Reichstadt.
Ja, und dann als 17-Jähriger legt er dann seine Examina ab. Da hat es dann wieder eine sehr große Diskussion und Debatte gegeben über die Emanzipation dann nämlich.
Da sagt dann der Dietrichstein: Ich habe ihm versichert, er würde nicht mündig sein, bevor er nicht schreiben könne.
Da haben wir eben jetzt wieder diese Bestrafung aufgrund seiner Legasthenie.
So, und du wirst uns sicher jetzt was über das Aussehen des 17-Jährigen
erzählen. Ich brenne erzählen. Schon darauf, zu erzählen, wie der kleine Franzi als 17-Jähriger ausgesehen hat. Er wird nämlich beschrieben, dass er sehr blass war, eine schlechte Haltung hatte, circa 1,80 Meter groß war, was für damalige Verhältnisse schon ziemlich groß war. Aber dass er sehr großen Wert auf sein Äußeres auch gelegt hat. Er hatte eine geschmackvolle Toilette, er hat Wert auf Reinlichkeit und eben auf ein gepflegtes Äußere gelegt. Aber auf der anderen Seite war er sehr hektisch und war sehr unbeständig, was sich vor allem durch seine ständig wechselnden Hobbys auch wieder zeichnet.
Am 17. August 1828 dann nennt ihn der Kaiser Franz dann zum Hauptmann des Tiroler Kaiserjägerregiments Nr. 1 und von da an ist er, heißt durchaus etwas überheblich geworden.
Im Jahr 1828 kommt dann auch seine Mutter wieder nach längerer Pause mit ihrem neuen Gemahl, dem Graf Neiperg, zu Besuch und der ist dann in Wien an Herzwassersucht verstorben und eben erst als der Graf Neiperg verstorben war, hat dann Napoleon Franz erst von dem Ehemann der Mutter erfahren.
Und da sagt er: Ach, sie ist gut, aber sie ist kraftlos. Sie war nicht das Weib, wie es mein Vater verdiente. Und infolgedessen passiert es dann eben auch, dass er die erste Frau von Napoleon,
Josephine Beauharnais,
durchaus zu idealisieren beginnt.
Aber auch in seinem privaten Leben tut sich dann was in Bezug auf Frauen. Nämlich genau dann, die beiden Male, wo seine politischen Chancen und im Militär am größten waren, hat er nämlich 1830 die Gräfin Nadine Caroly kennengelernt.
Ja.
Und ja, die Aufmerksamkeit, die er denen da gewidmet hat, hat eben dazu geführt, dass er seine Chancen, die er da politisch und militärisch hatte, ein bisschen ja, schleifen hat lassen.
So, 14. Juni 1831, da ist er 20 Jahre alt, da erfolgt schließlich seine Emanzipation, also die Entlassung aus der Obhut der Entzieher. Und in weiterer Folge wollte man ihn von seinen politischen Plänen durch Bälle, Theater jagten und solcherlei Dinge ablenken.
Auch da haben wir wieder die Parallele dann zum Rudolf später. Da wollte man ja auch vermeiden, dass er seine politischen Ideen mitteilt und ausleben kann und hat ihn da durch alle möglichen Sachen und Veranstaltungen ihm ablenken wollen. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, die beiden Frauen, die der Napoleon Franz da kurzzeitig kennengelernt hat. Allgemein gibt es sehr viele Gerüchte, die rühren natürlich auch daher, dass er sehr fesch ausgeschaut hat, wie uns schon ein paar Mal jetzt erzählt worden ist von diversen Personen. Aber tatsächlich war es so, dass er eigentlich wenig Erfahrung mit Frauen hatte. Da gibt es eben das Zitat von Oktober 1831 von Prokesch.
Er sagt mir, er habe noch kein Weib berührt. Ich halte ihn fest an diesen Grundsätzen. Also er war kein Frauenheld, wie man es ihm nachgesagt hat.
Ja.
So, wir haben jetzt da vorher schon eine Krankheit erwähnt, nämlich eine Krankheit, die er wirklich hat. Und ja, was hat es jetzt damit auf sich, Anna?
Ab 1819 sind erste Aufzeichnungen in der Hofapotheke angefertigt worden. Das sind nämlich die ersten Rezepte, die der Napoleon Franz da bekommen hat. Das waren zuallererst Mundwasser, die vom Hofzahnarzt verordnet wurden. Das bestand damals aus Melissengeist und war gegen Karies und Mundgeruch. Danach hat er laufend verschiedene Brust-D-Mischungen vom Hofarzt Dr. Habermann verschrieben bekommen und auch schweißtreibende und fiebersenkende Medikamente, die er dann bis Jänner 1820 einnehmen musste.
Das Hauptproblem dabei war die Lunge.
Ja, und ab 1823, also wo der Franzi 13 Jahre alt war, haben sich schon erste Krankheitsanzeichen sehen lassen.
Darum hat er ab 27. Februar 1823 erstmals das Dauersche Pulver vom Hofarzt Dr. Guellis erhalten. Das hat einen Teil Opium und Brechwurz sowie 8 Teile Milchzucker enthalten. Das war eigentlich ein relativ gängiges Mittel bei Lungentuberkulose und ständigem Reizhusten. Von da an erhielt er ständig Medikamente gegen chronische Bronchitis und Lungenleiden und nach damaliger Schulmedizin Malven, Wohlkraut, Königskerze, Süßholz gemischt mit Opium, Bilsenkraut und jahrelang Dauersches Pulver.
Und der Metternich, der Staatskanzler, der selber 5 Kinder an der Lungentuberkulose verloren hat, sagt dann über den Napoleon Franz:
Ich betrachte ihn demnächst für verloren. Sein Übel ist ein vollkommen ausgesprochenes Lungenleiden. Und wenn diese Krankheit kein Alter schont, so tötet sie gewiss schnell im Alter von 21 Jahren.
Ab dem Jahr 1826 hat er dann wirklich ständig fiebersenkende Medikamente erhalten. Offiziell wurde aber gesagt, dass er lediglich an einem Schnupfen leiden würde. Und im gleichen Jahr, 1826, hat eben auch seine Mutter wieder einen Besuch angekündigt. Und da heißt es in einem Brief vom Napoleon Franz an sie:
Sie können nicht glauben, wie ich mich auf übermorgen freue. Der heißeste Wunsch meines Herzens geht jetzt in Erfüllung. Und ich bin so gewöhnt, seit 3 Jahren ihre Ankunft verspätet zu sehen, dass, wüsste ich sie nicht schon auf der Reise, ich noch darum verzweifeln würde. Sie werden mich sehr erwachsen finden, aber was mich weit mehr erfreuen wird, sind die Fortschritte, die sie an mir wahrnehmen werden. Ich will auf jeden ihrer leisesten Winke merken und ihnen so schnell befolgen, als ich immer nur kann.
Und seit dem Winter von 1826 auf 1827, wo er mittlerweile schon 16-jährig war, haben ihn immer wieder Fieberattacken und auch innere Irritationen des Adamapfels geplagt. Also da hatte er einen Kehlkopfbefall mit einer Heiserkeit. Und das sollte eigentlich ein Indiz dafür sein, dass er nicht an einer Lungen-, sondern an einer Lymphdrosentuberkulose gelitten hat. Aber das hatte man oder wollte man nicht so erkennen und es wurden ihm weiter Teemischungen verordnet. Allgemein muss man sagen, dass sein schlechter Zustand stark bagatellisiert wurde in der Familie. Vor allem wollte man auch die Mutter nicht beunruhigen und die hat man eigentlich auch gar nicht von dem ernsten Zustand informiert, in dem sich ihr Sohn da befunden hat.
Wir haben dann noch einen Auszug aus dem Medikamentenbuch vom 30. Jänner 1826. Dort heißt es: 8 Dauersche Pulver, 17. Februar, 8 Dauersche Pulver und stündliche Einnahme vom Bilsenkraut. Also da hat er schon irgendwie den ganzen Tag
Medikamente eingenommen, ja, über Jahre. Im Sommer 1827 folgt dann jetzt der offizielle Befund, dass er an Schwindsucht erkrankt ist, also an Tuberkulose.
Da muss man auch dazu sagen, in anderen Staaten hat es da schon sehr erfolgreiche Behandlungen und Therapien gegeben. In Österreich war man da noch etwas veraltet, was die Methoden betrifft. Zum Beispiel in England gab es da bereits Sanatorien gegen Tuberkulose oder zur Vorsorge von Tuberkulose. Und vielleicht hätte er dort sogar geheilt werden können. Vielleicht auch nicht einmal England, vielleicht hätte auch einfach Italien oder gar Ischl zur Kur gereicht.
Ja, aber stattdessen wurden ihm Freiluft-, Eier- und Milchkuren verordnet und außerdem mussten ihm auch ein paar Zähne gezogen werden. Und jetzt zu diesen ganzen körperlichen Leiden kam jetzt natürlich auch die mentale innere Unruhe, die ihn da jetzt dann ständig geplagt hat. Und er hat dann begonnen, seinen fanatischen Ideen hinterher zu jagen. Und er war, muss man sagen, ein sehr unruhiger Mensch. Also er hat den Tag-Nacht-Rhythmus vertauscht. Also er hat in der Nacht gearbeitet, am Tag verschlafen. Und ja, war auch immer sehr schnell gereizt, wenn irgendjemand von ihm was wollte.
Er ist dann behandelt worden vom bekannten Arzt Dr. Johann Malfatti. Den kennt man vielleicht auch als den Arzt von Beethoven. Und dessen Gutachten zum Gesundheitszustand Napoleon Franz im Juli 1830 lautet so:
Aus den vorausgegangenen Leiden des Herzogs ist über das derzeitige Befinden Folgendes zu sagen. Erstens, da durch einen zu raschen Wachstum ein solches Missverhältnis in der körperlichen Entwicklung seiner Durchlaucht entstand, dass man nebst dem allgemeinen Schwächezustand für jenen insbesondere der Brust besorgt sein müsste. Zweitens, da die Folge dessen seiner Durchlaucht leicht kataralischen Affektionen und dem Reizhusten unterworfen war, welche hauptsächlich auf die Luftröhre und auf die Bronchien sich festsetzten. Die Dauer und Frequenz dieser Lokalleiden flößte den früheren Ärzten mit vollem Recht große Besorgnis ein. Deshalb trinkt der Prinz auch dermal Selterswasser nur mit Milch. Drittens, nebst der verspäteten Entwicklung der Brustorgane als Ursache dieser Erkrankung glaube ich, eine zweite annehmen zu müssen, und zwar in einer Dyskrasie des Hauptsystems. Ich fand nämlich an verschiedenen Stellen des Körpers, besonders an den Oberarmen und am Nacken, die Haut so beschaffen, wie selbe nur bei beginnenden Flechten zu sein pflegt. Ja, sogar die Hände seiner Durchlaucht bieten solche Erscheinungen dar, welche dem ausgestandenen Gefrör allein nicht so leicht zugeschrieben werden können. Zweckmäßig fortgesetzte Bäder wie die angefangenen Sohlenbäder werden hierauf günstig einwirken. Diese Beschaffenheit der äußeren Häute, welche sich so leicht auf die innere Membranen und besonders auf jene der Bronchien und der Luftröhre fortgesetzt, kann auch bei dem Prinzen die Anlage zu dem Leiden dieser Organe bedingen. Nichtsdestotrotz muss beides, solange die Entwicklung des Prinzen nicht vollendet ist, nicht einen Augenblick lang außer Acht gelassen werden, weil jede zustoßende Krankheit in dieser Epoche des Werdens nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft bedeutend und gefährlich werden kann. Umso mehr, als der Prinz noch keine gewöhnlichen Hauterkrankungen als Masern, Scharlachfieber überstanden hat. Die Schädlichkeiten, welche seiner Durchlaucht am meisten vermeiden muss, sind hauptsächlich große Anstrengungen, besonders des Sprachorgans, Erhitzungen, Erkältungen, vorzüglich bei stürmischer Witterung mit Diätfehler.
Es kommt dann auch so, 1830, dass er gelbe Haut bekommt, ein Schwächezustand des Brustkorbes eintritt, aber er die Behandlungen verweigert, denn er sei unverwundbar. Kommentar an den Generalstabsoffizier Brokesch: Meine Bestimmung kann keine andere sein, als der neue Prinz Eugen von Österreich zu werden. In einem Brief an die Mutter sagt er: Mein ganzes Übel bestand in Wahrheit nur aus einem vernachlässigten, hartnäckigen Schnupfen. Ich hatte ein bisschen gehustet, was den armen Graf erheben ließ. Das gute Wetter hat geheilt. Man hat mir Herrn Malfatti, den Arzt der schwangeren Frauen, geholt. Seine Darlegungen haben mich vollkommen zufriedengestellt. Er sucht den Herd meiner Krankheit nicht mehr im Rachen. Es ist eine Irritation der Epidermis. die der Grund dafür ist. Man muss sie allmählich stärken. Ich habe begonnen, Bäder mit Seife zu nehmen, die wir gegen Salz auswechseln werden. Das bisschen Milch mit Salep-Wurzel, ein ekelhaftes Getränk, hat meine Leber nach allen Regeln der Kunst gereinigt und die 40 Krüge Selters Wasser, vermischt mit Buttermilch, mit denen ich im Juni beginnen soll, werden meine Kehle kräftigen. Ich hoffe, meine liebe Mama, dass all diese Revolutionen in meiner Physis vorüber sein werden und zu der glücklichen Zeit, die mich in ihre Arme führen wird.
Ja, also da sieht man, dass er das, die ganze Erkrankung und die Ernsthaftigkeit davon sehr heruntergespielt hat. Vielleicht, um seine Mutter nicht zu besorgen.
Oder weil er selbst halt auch einfach geglaubt hat.
Mhm. Weil er ja dieses Denken hatte, dass er unverwundbar ist. Also da haben wir wieder dieses Überhebliche und diese hohen Ambitionen, die er da an sich selbst hat.
Wahrscheinlich auch durchaus ein bisschen nach dem Vorbild des Vaters.
Auf jeden Fall. Am 10. Oktober 1830 erkrankt er dann auch noch zusätzlich an einem fieberhaften Katarrh. Er schreibt dann an die Mutter in einem Brief:
Ein starker, fieberhafter Katarrh hat mich gehindert, euch an eurem Festtag zu schreiben, wie ich es wollte. Meine Gesundheit hat ein wenig unter der Müdigkeit des Sommers gelitten und meine Brust verspürte besonders die Anstrengungen, die ich machte, um mein Bataillon zu kommandieren. Ich huste seit 3 Wochen. Dein starkes Fieber, das nur einen Abend dauerte, brachte mich in die Arme von Malfatti, der mich bestens pflegt. Es ist nicht die Cholera. Man fürchtet diese Krankheit nicht mehr in Wien.
Am 6. November des Jahres passiert dann auch noch was Erfreuliches, nämlich wird er zum Oberstleutnant erhoben.
Er ist zum Oberstleutnant erhoben worden. Es gibt da vom Historiker Gerd Holler so ein schönes Zitat dazu. Es ist traurig, aber auch irgendwie witzig. Der schreibt: Der Sohn des großen Korsen, der König von Rom, war nichts anderes geworden als ein kleiner Oberstleutnant in einem österreichischen Infanterieregiment, der sein Leben damit zubrachte, Wache zu schieben, Paraden zu kommandieren und auf einem dreieckigen Kasernenhof mit seinen Rekruten zu exerzieren.
Ja, aber vielleicht war das auch die Intention von Beginn an von Metternich und vom Kaiser Franz, dass man ihn da ein bisschen klein haltet, damit man keinen zweiten Napoleon aus ihm macht.
Ja, man hätte aus ihm ja schon auch irgendwie so einen französischen Thronprätendanten machen können, der dann so vollständig unter österreichischem Einfluss war.
Ja, aber da stellt sich mir die Frage, ob sie das dann so unter Kontrolle gehabt hätten. Vor allem auch, wenn man sieht, wie er seinen Vater auch verherrlicht.
Ja.
Und dass auch dieses ganze Gegensteuern, was er ja eigentlich seine ganze Lebenszeit in Wien immer erfahren hat, dass es eigentlich nichts gebracht hat, dass er immer noch der allergrößte Fan von seinem Vater war.
Ja, das stimmt.
Wenn wir gedacht haben, dass die Krankheit bis jetzt schon schlimm war, da müssen wir leider sagen, dass ab dem 16. Jänner 1832 sein Martyrium erst richtig begonnen hat.
Genau, nämlich er kommandiert da an einem sehr kalten Tag in Wien bei minus 18 Grad Celsius jetzt als Oberstleutnant sein Bataillon bei einer Trauerparade und plötzlich versagt ihm die Stimme. Er hat Schüttelfrost, ständig kalte Hände und Füße, der Zustand verschlechtert sich rasant. Und bald konnte er nicht mehr stiegensteigen und
hat dann den von der Maria Theresia damals eingebauten Aufzug im Schloss benutzt. Und über den Aufzug haben wir auch in unserer letzten Folge über die Maria Anna schon ein bisschen was gehört.
Der ist vorkommen, gell?
Eben sein behandelter Arzt, der Dr. Malfatti, war jetzt eben für die Verlegung nach Ischl oder auch nach Neapel. Aber da wird auch immer behauptet, das ist auch so ein Gerücht, dass aus politischen Gründen die Reise nach Neapel da da jetzt nicht möglich gewesen wäre, aber in Wahrheit muss man sagen, dass die Krankheit leider schon so fortgeschritten war, dass sein Zustand keine längere Reise mehr überstanden hätte.
Da gibt es dann noch ein Zitat der Baronin Sturmfeder, die sagt: Dieser arme Zögling sieht gar übel aus. Ich glaube, man hat die Ursache für seine Gesundheit, besorgt zu sein. Und die Fürstin Metternich sagt:
Der Kaiser, sagt Clemens, also damit meint sie den Metternich, er habe über den Herzog von Reichstädt eine Konsultation abhalten lassen und die Ärzte hätten einstimmig dessen Lage für hoffnungslos erklärt. Er spucke bereits Stücke von der Lunge aus und könne nur einige Monate leben. Der Wille Gottes geschehe. Uns aber erscheint das Los dieses Prinzen beklagenswert, dem es nicht an Talent, Geist und Genie fehlt.
Und da hat er dann warme Kuh- und Eselmilch trinken müssen. Ihm wurden Blutegeln an die Hämorrhoiden gesetzt.
Und da sieht man einfach, dass diese Larifari-Behandlung aus Österreich einfach weiter fortgesetzt, also unzählige Kuren mit Milch und was weiß der Teufel was alles. Und es ist dann auch so weit gekommen, dass dann auch von der Bevölkerung schon zahlreiche Behandlungsvorschläge eingetroffen sind. Zum Beispiel hat einer da vorgeschlagen, 64 lebende Schnecken zu verzehren.
Die Marie-Louise wurde erst ab Mai dann vom wirklich schlechten Zustand informiert. Unterschreibt sie dann an den Vater:
Von Graf Dietrichstein fand ich hier zwei Briefe, welche mir schreibt, dass seit dem 27. das Fieber beinahe meinen Sohn nicht verlassen hat und dass an dem 29. er im Schatten im Garten nach Hause muss, wo er warme Kuhmilch abwechselnd mit Eselsmilch trinkt. Man hat ihm Blutegeln an den Hämorrhoiden gesetzt. Sein Husten und sein Auswurf ist sehr häufig. Er wird immer magerer und sein Aussehen ist elend und matt. Und bei dem Fieber zeigen sich die gewissen roten Streifen auf Wangen, die mit einem Brust- oder Lungenleiden verbunden sind. Malfatti wünscht auch jetzt schon, dass ich komme, und nach all diesen Briefen bin ich wieder so unruhig, dass ich so unglücklich, weil in mein Herz so wenig Hoffnung eindringen kann.
Da muss man sagen, auch wenn es ihm so schlecht gegangen ist, hat es halt dennoch an seinem Krankenbett häufig Streit gegeben, weil der Napoleon Franz den Anweisungen seiner Ärzte sich nicht fügen wollte. So haben sie ihm einen Teller Suppe verweigert. Er sollte stattdessen zwei Gläser Marienbader Wasser trinken. Daraufhin war er so erbost und wollte aus Trotz eine Spazierfahrt unternehmen. Darum hat er dann die Suppe bekommen. Und er sagt: Sie wissen selbst nicht, was sie wollen. Sie ziehen mich herum, schwächen mich, dass ich mich vor Mattigkeit nicht rühren kann und kurieren mich nicht.
Ja, und zu dem Zeitpunkt wollte man ihm dann schon die Sterbesakramente überreichen, aber da hat man nicht genau gewusst, wie man das jetzt anstellen soll und das Anliegen an ihn heranbringen soll, ohne dass der Napoleon Franz da jetzt dann ganz erbost ist und sich dann darüber aufregt. Und dann war schlussendlich Sophie, das Sofferl, das ihn dann überredet hat, die Sakramente gemeinsam mit ihr einzunehmen.
Und da sagt dann wieder die Baronin Sturmfeder am 20. Juni:
Der arme Herzog von Reichstädt ist schwer leidend. Man erfährt nur wenige Details über seinen Zustand, der so verzweifelt ist, dass man ihn gestern versehen ließ. Er ist ein so interessanter junger Mann, dass ich ihn so sterben sehen muss in der Blüte seiner Jahre. Man sagt, dass seine Vorliebe für den militärischen Beruf ihm den Tod gebracht habe, da er sich diesen Winter verdorben hat durch zu großen Diensteifer.
Am 23. Juni trifft dann seine Mutter, die Marie-Louise, in Wien ein. Und da heißt's: Als der Prinz seine Mutter eintreten sah, richtete er sich im Bett auf. Sie fielen sich um den Hals und die Erzherzogin sagte mit Emotion, dass sie da sei, um während der Krankheit die Stelle der Krankenwärterin zu versehen. Er möge sie bei Tag und Nacht rufen lassen, ihr hingegen auch unumwunden sagen, wenn er allein sein wolle.
Am 2. Juli ist eine leichte Besserung eingetreten, aber bereits 2 Tage später wieder eine Verschlechterung. Er hat dann eine Taubheit bekommen, er hatte ständig Husten mit eitrigem Auswurf, der dann seinen gesamten Rachenraum entzündete. Und das Ganze ging dann so weit, dass man ihm die Zunge und die Mundschleimhaut ständig von dem zähen Eiter befreien musste. Und das Ganze war natürlich sehr schmerzvoll. Also er hat da wirklich schreckliche Qualen gelitten und hat dann auch ganze Entzündungen von Gaume, Zunge, Mundschleimhaut bekommen und war dann so geschwächt dadurch, dass er auch nicht mehr ohne Hilfe urinieren konnte.
Im Arztbericht heißt es: Ich kann das Eklige der Operation, welche wir vornehmen mussten, um den Eiter, welcher im ganzen Mund und Zunge festsaß und eine zweite Eiterung erzeugte, nicht mit Worten beschreiben. Jede dieser Operationen brachte mir eine Übelkeit nahe.
Man muss sich vorstellen, dass in seinem Krankenzimmer ein unglaublicher Gestank geherrscht hat. Das war so unangenehm, dass die ganzen Bediener des Herzogs sich ständig übergeben mussten. Mitte Juli hat er dann fast vollständig seine Stimme verloren und er konnte sich dann fortan nur noch mit Gesten verständigen. Der war so verzweifelt, dass er dann stundenlang mit den Fäusten auf seinen Kopf einschlug und dabei schrie:
Ich krepier, mir hilft nichts mehr, ich will den Tod, nur den Tod.
Und ganz detailliert werden dann die nächsten Geschehnisse von einem Lehrer von Napoleon Franz, nämlich den Moll, in seinem Tagebuch geschildert.
Sonntag, 22. Juli 1832. Um 3:45 wurde ich von dem Kammerdiener schnell geweckt mit der Meldung, dass es mit dem Prinzen zu Ende gehe. Ich sprang zum Prinzen und finde ihn höchst agitiert und kreischend. Ich gehe unter, ich gehe unter. Wir rissen ihn in die Höhe und die Beklemmung schien durch die plötzliche Erschütterung nachzulassen. Allein, gleich darauf, stellte sie sich wieder ein. Seine letzten Worte waren: Meine Mutter rufen! Und Moll schreibt dazu:
Sie zitterte krampfhaft und ergriff meinen Arm, um sich zu stützen. Am Bette angekommen, blieb sie am Fuße des Bettes stehen und sah den Kranken an, ohne ein Wort vorbringen zu können. Der Prinz erblickte sie und nickte zweimal mit den Augen, wie er jeden Kommenden auch erkannte, und drückte mir die Hand, als ich die seinige ergriff. Und nach diesem wirklichen Todeskampf, der sich ja über Jahre hingezogen hat, verstirbt dann der Napoleon Franz am 22. Juli 1832.
Und kurz vor seinem Tod soll er den Satz gesagt haben: Zwischen meiner Wiege und meiner Barke ist eine große Null.
Sein offizieller Obduktionsbefund lautet:
Der Kopf völlig gesund, das Hirn sehr gut konfirmiert, die Luftröhre ganz korrigiert, der Brustkasten viel zu eng für die Größe der Lunge und ungefähr wie jener eines Kindes. Die Rippen waren durch den Mittelbrustknochen, welcher bei Erwachsenen die Breite von 2 Fingern beträgt, bei dem Prinzen aber kaum einen kleinen Finger breit, nach einwärts auf die Lunge gedrückt. Diese hatte sich nie beim Atemholen ausdehnen können und hatte sich in diesem Zwang ganz anders an den Brustrippen verwachsen. Aus dem Mangel eines Raumes entstanden Lungenknoten und endlich die Lungeneiterung. Der Magen war klein wie der eines 12-jährigen Knaben. Der Unterleib war vollkommen gesund. Die Knochen im Allgemeinen als schwach und unausgebildet anerkannt. Es war also der ganze Körper ein unreifes, aufgeschossenes Gebilde, welches nicht die Kraft gehabt hatte, sich auszubilden und in allem mangelhaft geblieben war. Ein verlängertes Leben wäre doch nur von kurzer Dauer gewesen.
Und nach dem Tod sind dann alle Verwandten, Bekannten in sein Zimmer gestürzt und haben dann wirklich alles ergriffen, was nicht nied- und nagelfest war, um eben ein Souvenir oder ja, irgendetwas zu zu erhalten, was dem Napoleon Franz gehört hat. Und auch seine Haare waren davon nicht sicher.
Die schönen Lockerl.
So berichtet nämlich der Erzieher Foresti an den Erzieher Dietrichstein. Gar viele Haare von dem Verstorbenen wird ihnen de Jong nicht übergeben können. Er sagte mir, dass der arme Prinz in wenigen Augenblicken, ehe man sich's versehen konnte, beinahe alle seine Haare beraubt worden ist. Es haben ihn nämlich in den ersten Stunden nach seinem Hinscheiden eine Menge Menschen besucht, die sich entweder gar nicht genierten oder denen man nichts verwehren konnte. Ich glaube sogar, dass der Prinz niemals so viele Locken auf dem Kopf gehabt hat, als diesmal sich bittende Parteien sich eingestellt haben. Wenn ich nur denke, welche Menge Menschen mich um so etwas gebeten haben, mich, der nicht ein Härchen von ihm mehr bekommen konnte, nicht ein Bartezettel, nicht eine Traueransage, gar nichts mehr habe ich erlangen können. Ich weiß nicht, welche die Begünstigten waren, aber ich weiß nicht, wer die Schere so leicht an den Kopf des verarmen Verstorbenen ansetzen konnte. Es ist alles weggeblasen und ich sehe keine ordinären Stöcke, keine Beitschen mehr. Man muss dazu sagen, für alle, die das jetzt komisch finden, es war durchaus üblich, dass man damals Haare verschenkt hat oder Haarlocken, auch unter Lebenden, oder sich eben auch Haarlocken von Toten genommen hat als Andenken. Also das war jetzt nichts Unübliches an sich, aber eher die Tatsache, dass eben so viele Leute so ein großes Interesse an dem Tod gezeigt haben.
Es ist auch ganz spannend, da gibt es wirklich Totenhaarkunst aus dem 19. Jahrhundert, wo man das dann in Rahmen eingespannt und daraus was geflechtet hat. Also wenn ihr mal an irgendein Museum oder eine Sammlung kommt, wo das ausgestellt ist oder anschaubar ist, dann es ist was sehr makaber, aber unglaublich faszinierend, wenn man dann irgendwie so versucht hat, aus dem Haar eines Toten den nachzubilden oder sich irgendwie so ein Memento zu schaffen.
Oft wurden ja auch Haarsträhnen im Schmuck eingearbeitet. Ich weiß da auch von der Sisse gibt es da einige Schmuckstücke, die sie da an ihre Töchter auch verschenkt hat, wo von ihr Haarlocken drin sind. Und ja, man kann das ja auch heute noch machen, also vor allem wenn Tiere gestorben sind, Haustiere, gibt es ja auch, dass man sich da Haare in Schmuck einarbeiten lassen kann.
Wo wir schon bei Totentraditionen sind, es sind für ihn 4 Totenmasken angefertigt worden, von denen sich heute eine im Stadtarchiv in Baden bei Wien befindet. Sicher auch teilweise besichtigt werden kann. Und wir haben auch noch die Reaktion des Großvaters, also des Kaisers, auf den Tod. So betrübt sein Hinscheiden sei, so könne man nicht sagen, ob dasselbe nicht für ihn und für die Monarchie ein Glück gewesen. Sein unglücklicher Charakter habe Grund gegeben, alles Üble zu fürchten. Solange er, der Kaiser, gelebt haben würde, wäre nichts zu befürchten gewesen. Aber meine Kinder hätte er viel Verdruss machen können. Er hatte politische Gesinnungen, die ganz pervers waren.
Ja, ich denke, das unterstreicht jetzt auch noch einmal, dass sie schon durchaus Angst hatten, dass er da seine politischen Ideen nachgeht und auch dem Vater nacheifert.
Ja, sehr.
Es hat auch nach dem Tod ganz viele Überlegungen und Gerüchte gegeben. Einerseits war das Gerücht da, dass die Ärzte viel zu spät gerufen wurden oder dass ihm eine vergiftete Melone von Brockisch gegeben wurde oder auch, dass der Hofzahnarzt Carabelli mit Arsen vergiftet haben soll.
Oder zum Thema Frauen hält das. Metternich ihn absichtlich mit einer Tänzerin hat verkehren lassen, von der er dann Syphilis bekommen hat und solche Dinge.
Ja, also da hat es ganz viele verschiedene Sachen gegeben, die jetzt dann aber alle nicht so glaubwürdig sind.
Er ist dann nach dem Begräbnisritus der Habsburger getrennt bestattet worden, sein Körper in der Kapuzinergruft, seine Eingeweide im Stephansdom und sein Herz in der Herzgruft in der Hofburg dort. Und so ist es dann auch 108 Jahre verblieben. Und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Sache, nämlich ins 20. Jahrhundert.
Ja, es gab ja da auch immer wieder so Versuche von Frankreich oder von den verbliebenen Bonapartes, den Sarg von Napoleon Franz eben nach Paris zu holen, oder?
Ja, was aber dann immer der Kaiser Franz Josef unterbunden hat. Der war da eben sehr strikt dagegen. Aber es sollte dann tatsächlich dazu kommen, nämlich 1940 ließ Adolf Hitler, nachdem Nazi-Deutschland eben in Frankreich einmarschiert ist und es besetzt hat, zum offiziellen Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Rückkehr der Gebeine von Napoleon aus St. Helena und so als Geste der Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland eben gedeutet, den Napoleon Franz, den Körper von Napoleon Franz aus der Kapuzinergruft nach Paris überführen und im Invalidendom begraben, wo es am geheißen hat, dass er mit dem Vater zusammengeführt wurde.
Da haben sich ja dann die Särge wirklich so nebeneinander, haben sie sich dahingestellt.
Die Eingeweide und das Herz sind aber bis heute in Wien. Und auch ganz spannend ist, wie in den deutschen Medien dieses Ereignis da berichtet worden ist. Nämlich da heißt es, der Führer ließ den Traum der Franzosen Wirklichkeit werden. Auch wurden dort eben Parallelen zwischen Hitler und Napoleon gezogen. Das war da beispielsweise die Rede vom kompromisslosen Willen des einen gegen die Welt und auch die Antagonistenschaft zu England wurde da verwertet. Das ist so, was in der Presse war. Hinter den Kulissen kommt aber vielleicht noch ein ganz anderer Faktor hinzu. Und da sind wir jetzt so schön bei unseren Stammbäumen und auch bei einigen Folgen, die wir gemacht haben. Nämlich ein Faktor für Hitler war, eben hinter vorgehaltener Hand, dass er den französischen General Maxime Weingart, der eben durchaus antirepublikanisch gestimmt war, auf seiner Seite sehen wollte. Und da ist ihm die Theorie umgegangen, dass dieser vom Napoleon Franz abstammen soll. Nämlich wie?
Ja, da gibt es eben diese Abstammungstheorie, die wir, wie schon gesagt, in mehreren Folgen schon kurz erwähnt haben. Nämlich soll behauptet worden sein, dass der Napoleon Franz eine Affäre mit der Sophie von Bayern gehabt haben sollte und dass daraus zumindest der Maximilian, also der Ferdinand Maximilian von Mexiko, entstanden sein soll. Manche haben aber auch gemeint, dass der dann eben mit seiner Frau, der Charlotte von Belgien, einen geheimen Sohn in Europa gehabt haben soll, der jetzt eben dieser genannte Maxim Weingart ist.
Und den wollte eben Hitler für sich gewinnen mit dieser Aktion. Man muss aber sagen, Hitler konnte weder den Weingart auf seine Seite ziehen, noch ist die Geste beim französischen Volk jetzt groß gut angenommen worden. Das heißt ja, der Körper ist nach Paris verlagert worden, dort liegt er bis heute. Er ist im Invalidendom dann eben nur verlegt worden.
Nämlich in die Krypta der Unterkirche.
Und ja, Herz und Eingeweide sind noch immer in Wien. Das ist jetzt wieder ein
tragisches Ende. Ja, wir sind ein mehr als tragisches Ende, wirklich diesmal.
Ja, also wir haben von herausgehusteten Lungenstückchen bis zum Hitler irgendwie alles unterbracht.
Tragisch.
Tragisch, ja.
Wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gut gefallen hat, trotz der manchmal vielleicht zu detaillierten Beschreibung, aber ich denke, das braucht es einfach, damit man sich das so einfühlen kann und da so ein Gefühl kriegt, wie es da wirklich zugangen ist.
Oder vielleicht hat es einigen auch gerade deshalb gut gefallen.
Kann auch sein.
Wer weiß.
Ja. Wir bedanken uns trotzdem fürs Zuhören, egal auf welcher Seite ihr da steht.
Oder welche Medikamente ihr euch jetzt gönnen möchtet, die wir da aufgelistet haben.
Oder vielleicht doch ein paar Blutegeln an die Hämorrhoiden.
Oder ich würde was viel Konstruktiveres vorschlagen, einfach auf Instagram oder auf Facebook sich die Bilder zur Folge anzuschauen. Das bekommt man auch ganz ohne Rezept.
Und da werden auch keine grauslichen Bilder sein.
Wer weiß.
Ja, wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Und Napoleon wird dann eben zum Fürsten von Elmer, also
Elmer. Magst du mich fragen, was es damit auf sich hat?
Ja. Ich mag die Fragen, was es damit auf sich hat.
Ja, war schon süß, oder?
Ja, kann man schon sagen. Kann man lassen.
Napoleon.
In unserer heutigen Folge behandeln wir.
Wir behandeln ihn. Das ist schon zu spät, Tommy. Da gibt es nicht mehr viel zu
tun. 200 Jahre zu spät. In unserer heutigen Folge gehen wir auf eine Person ein, die wir schon in der Marie-Louise-Folge angesprochen haben.
Leicht angeschnitten.
Aber nichts abgeschnitten. Ein Haufhausmeister.
Was?
Ein Hauch.
Ein Hauch.
Ein. Warte, wie klingt das jetzt, was wir gesagt
haben? Komisch.
Okay.
Wie würdest du ihn beschreiben, Tommy?
Naja, Hashtag Würde.